Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hesekiel 36, Vers 26. Als ich mich zum ersten Mal mit diesem Wort beschäftigte, stellte sich mir die Frage, welcher Übersetzung die Jahreslosung entnommen wurde. In den Anmerkungen zu den Losungen steht, dass dieses Jahr schon der Luthertext 2017 genommen werden soll, aber das war er nicht. Ich habe also weitergeguckt, Luther 84 war es auch nicht, Elberfelder, nein, gute Nachricht, nein, Hoffnung für alle, so habe ich mich langsam hindurchgetastet, aber es kam nicht, bis mir der Verdacht kam, was es sein könnte. Es ist die Einheitsübersetzung. Im Lutherjahr benutzen wir also die Einheitsübersetzung, um das Wort Gottes weiterzugeben. Sicherlich insofern ein wenig problematisch, als die Einheitsübersetzung den katholischen Standpunkt natürlich vertritt und auch sehr stark in seinen Kommentaren mindestens gekennzeichnet ist durch eine kritische Theologie. Nun ja, die nächste Frage, die sich stellt, ist die Frage, ist diese Jahreslosung, ich lese sie noch einmal vor, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, ist das jetzt eine Botschaft für mich und für dich? Was meinst du? Wenn wir uns angucken, ich schenke dir ein neues Herz, dann sagen wir, ja, das könnte passen. Wir sind geneigt zu sagen, dass wir wohl gern ein neues Herz haben wollen. Aber dann habe ich ein wenig zurückgeblättert im Buch Hesekiel und las dann, ich will deine Städte öde machen, dass du zur Wüste werden sollst und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Moment, ich zur Wüste werden? Also das passt nicht so gut. Da werden wohl andere gemeint sein. Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon erstaunlich, aber auch verständlich. Das Gute nehmen wir schnell und gern für uns in Anspruch. Das muss einfach für uns bestimmt sein. Das Schwere und Unangenehme hingegen weisen wir erst einmal mehr oder minder weit von uns und denken, ja, das müssen wir erst mal prüfen. Ist das wirklich so zu uns gesagt? Schauen wir uns das Wort der Jahreslosung doch etwas genauer an. Zunächst die Frage, wer ist dieser Hesekiel, der da schreibt? Wir wissen an sich relativ wenig für ihn. Er hat zwar ein recht umfangreiches Buch im Alten Testament geschrieben, aber wir wissen nicht sehr viel. Nach der Belagerung Jerusalems im Jahre 597 vor Christus wurde König Joachim mit dem größten Teil der Bevölkerung des Südreiches gefangen weggeführt. Er war zunächst als Priester, dann, nachdem er die Herrlichkeit des Herrn schauen durfte, in Kapitel 1, 18, als Prophet in Babylon tätig. Er diente mindestens 23 Jahre lang als ein solcher, bis er ungefähr 50 Jahre alt war. Dann verlieren sich langsam seine Spuren über seinen Tod und wie er ums Leben gekommen ist, ist nichts bekannt. Sein Name war, wie das so häufig bei biblischen Namen ist, ein Programm. Es passte genau zu seinem Auftrag, nämlich Gott stärkt, Gott macht hart. Ein Prophet in jener Zeit brauchte schon Kraft und Durchhaltevermögen, also insofern genau der Name, den Hesekiel wohl verdient hat. Aber heute ist es ja auch nicht viel anders. Auch heute brauchen wir, wenn wir Gottes Wort vollmächtig verkündigen, Gott stärkt, Gott macht hart. Das Losungswort in Hesekiel finden wir wie vieles mehrfach, nämlich einmal in Kapitel 11 und dann auch wieder in Kapitel 36. Beides Mal haben wir einen klaren Israel-Bezug. Das hindert uns aber nicht daran, das Wort wie jede Losung für uns selbst zunächst mal als Verheißung in Anspruch zu nehmen. So legt es die Präsentation als Herrnhuter Losung losgelöst vom Textzusammenhang in gewisser Weise ja auch nahe. Es liegt da eine gewisse Gefahr drin, denn wenn ein Wort herausgegriffen und für sich allein gesehen und gedeutet wird. Aber für beides gibt es Gründe. Für die Deutung des Textes für mich persönlich und allgemein an sich. Die Inanspruchnahme für uns in unserer Situation kann beides sein. Fragwürdig, denn wie gesagt, das Wort spricht in eine bestimmte Situation 600 vor Christus hinein und es ist an bestimmte Umstände geknüpft. Wir finden bei Hesekiel zweierlei: Gerichtsankündigung über Israel für sein kollektives Versagen und Worte des Erbarmens und der Verheißung für sein auserwähltes Bundesvolk. Wir können diese Zusagen Gottes unter gewissen Voraussetzungen persönlich nehmen. Wenn wir nämlich einmal genauer nachlesen und Rückschlüsse von dem Worte Gottes auf sein Wesen ziehen, erkennen wir ihn aus der Schrift als einen uns vertrauten Gott, der über uns wacht und der unsere Geschicke lenkt. Schon in den Mosebüchern erleben wir Gott als einen eifernden Gott, als barmherzigen und gnädigen, geduldigen Gott von großer Gnade und Treue und als einen Gott, der Sünde nicht ungestraft lässt. Warum sollte Gott uns anders begegnen als Israel? Die zweifache Ankündigung der Herzen zu erneuern in Kapitel 11 und 36 zeigt uns, wie so oft in der Geschichte Israels, eine Abfolge von Schuld, Gericht, Buße, Sühne und Vergebung. Sie unterstreicht Gottes Plan und setzt ein dickes Ausrufezeichen in der Beglaubigung durch die doppelte Zeugenschaft, die wir im Zeugenrecht der Tora als eine unbedingte Voraussetzung für jede wichtige Aussage finden. Es gibt hunderte von Stellen, die immer wieder mehrfach in der Bibel vorkommen, aufgrund ihrer Wichtigkeit. So, das beginnt ja schon mit der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Wir können als Beispiel nehmen die 10 Gebote, die wir in 2. Mose und in 5. Mose finden, die 4 Evangelien und vieles andere mehr. Die Wiederholungen unterstreichen besonders Wichtiges, heilsgeschichtlich Bedeutsames. Sie bürgen aber auch für die Seriosität und Gültigkeit der Aussagen. Josephus schrieb in den jüdischen Altertümern über das Zeugenrecht: Ein einzelner Zeuge soll nicht gelten, sondern es sollen derer drei oder wenigstens zwei sein, deren Wahrheitsliebe durch ihren Lebenswandel verbürgt wird. Deshalb also die Wiederholung. Nehmen wir Kapitel 36 einmal genauer unter die Lupe. Wir erfahren etwas über das Wesen Gottes, seine Heiligkeit und Transzendenz, Verse 23, 22 und 23, über seine Gnade und Barmherzigkeit, Verse 26 bis 29, und über seine Souveränität, die Verse 31 bis 32, die dann auf dem Zettel nicht mehr drauf sind. Gott rückt gegenüber Hesekiel in seinen Ausführungen die Herrlichkeit Gottes in den Fokus. Gott will sein Volk herausholen und in seinem Lande sammeln. Er will es reinigen von allen Unreinheiten und von allen Götzen. Voraussetzung für die Segnungen, die für sein Volk im Millennium eintreten werden, ist die geistliche Erneuerung in der Wiedergeburt. Gott will es von allen Unreinheiten und von allen Götzen reinigen. Dazu sagt er ihm die in der Jahreslosung angesprochenen Verheißungen zu. Während die Christen in einem Zeitalter der Gnade leben und Erneuerung erfahren, liegt für Israel die Erneuerung noch in der Zukunft. Jedoch, dass dieses Volk erneuert wird, ist gewiss. Alles, was wir in Christus erhalten, entspringt Gottes Gnade und dient seiner Verherrlichung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott wird sein Volk in das gelobte Land bringen und geistlich verwandeln. Das sagt er ihm durch den Propheten zu. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Hören wir Kapitel 36. Ich lese nur kurz wesentliche Stichpunkte vor, die von Gottes Handeln zeugen. Alles ist in Kapitel 36. Kapitel 36, Vers 25 und 37, 23. Gott reinigt sein Volk von seinen Sünden. Vers 26. Er wird seinem Volk ein neues Herz geben. die Jahreslosung. Er wird mit dem Heiligen Geist, es wird mit dem Heiligen Geist erfüllen. 36, 27. Gott wird sein Volk als ihm zugehörig annehmen. Vers 28. Der Herr wird das Land aufblühen lassen. Vers 29 und 30. Die Menschen seines Volkes werden ihre Sünden verabscheuen. Vers 31 und 32. Und 36 und 37. Israel wird Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Der Herr wird die Zahl seiner Nachfolger mehren. Kapitel 36, 37 und 38. Durch dies alles wird der Herr verherrlicht werden. Wunderbare, großartige Zusagen für das Volk Israel. Zum Teil harren sie allerdings noch ihrer Erfüllung. Israel hat seine Hausaufgaben noch nicht in Gänze gemacht. Das macht ja auch die Jahreslosung deutlich, denn wenn das Herz nicht steinern wäre, bedürfte es nicht eines Austausches, eines neuen Herzens. Weder verherrlicht Israel Gott, weder im eigenen Lande noch im Tempel, noch in den Ländern, in die die Juden verstreut sind. Der Tag muss kommen, an dem Gott von seinem Volk verherrlicht wird und die Herrlichkeit des Herrn in sein Land zurückkehrt. Wir entdecken in der Abfolge Parallelen zu unseren persönlichen Glaubenserfahrungen. Der Herr erneuert die Seinen, 1. Korinther 6, 11. Er schenkt ihnen ein neues Herz und gibt ihnen seinen Heiligen Geist ins Herz. Es ist Gottes Wille, unser Leben fruchtbar werden zu lassen, so dass wir seinen Namen verherrlichen. Der Herr hat uns in seinen neuen Bund berufen. Unsere Vereinigung mit ihm durch Christus ist ewig und unveränderlich. Ob Jude, Heide oder Christ, Gottes Ziel am Menschen ist im Letzten dessen Erneuerung. Das kündet Gottes kraftvolle Zusage. In Hesekiel 18, Vers 23 hören wir, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen? Spricht Gott der Herr und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wege und am Leben bleibt? Gott erneuert den Menschen durch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist das Thema der Jahreslosung. Und ich werde ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Herzen und ihnen ein fleischliches Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Über Gottes Fürsorge am erneuerten Menschen hören wir, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Wer ist dieser David? Hesekiel beschreibt ihn und sein Wesen. Und danach kann es eigentlich nur einer sein. Keiner erfüllt diese Bedingungen als nur Jesus Christus allein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Verheißungsvolle Zusagen. Israel bedarf der Erneuerung, aber das gilt nicht nur für das Israel Nebukadnezars. Schauen wir uns das heutige Israel an. So wie es ist, unterscheidet es sich kaum von anderen Völkern. Unterschiede sind bestenfalls graduell. Das Glaubensleben der Juden erstickt wie das vieler Christen auch in Deutschland in Äußerlichkeiten. Aber es gibt eine Brücke von der Notwendigkeit der Erneuerung bei Hesekiel zum Neuen Testament, genauer zum Johannesevangelium. Jesus erklärt darin Nikodemus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Die Quintessenz, alle bedürfen der Erneuerung. Hören wir, was Charles Haddon Spurgeon zu diesem Thema sagt. Er legt schon vor über 150 Jahren die diesjährige Jahreslosung sehr persönlich aus. Nicht nur Israel, sondern der Einzelne in seinem Gottesbezug ist dabei im Blick. Die grundlegende Erneuerung des Herzens erfolgt bei der Bekehrung oder Wiedergeburt. Sie setzt sich fort in einem lebenslangen Prozess, den Gott selbst wirkt. Aber hören wir auf Spurgeon. Ich zitiere: Und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ein fleischernes Herz erkennt man an seiner zarten Empfindlichkeit gegen die Sünde. Wenn ein fleischernes Herz einer lüsternen Vorstellung, einem ungöttlichen Verlangen auch nur einen Augenblick Raum gegeben hat, so ist das schon genug, um es in tiefste Trauer vor dem Herrn zu versetzen. Das steinerne Herz achtet eine große Sünde für nichts, ganz anders das fleischerne Herz. Wie wird man oft durch Reue und Scham gebeuget, wenn sich nicht mehr der erste Eifer zeiget, wenn uns die Zucht des Geistes überführt, dass sich bei uns der erste Trieb verliert. Das fleischerne Herz ist zartfühlend für den Willen Gottes. Mein Meister Eigenwille hingegen ist ein rechter Starrkopf und es ist schwer, ihn unter den göttlichen Willen zu beugen. Wenn uns aber einmal das fleischerne Herz geschenkt ist, so erzittert unser Wille wie ein Espenlaub bei jedem Hauch des Himmels und beugt sich wie eine Weide bei jedem Wehen des Geistes Gottes. Der natürliche Wille ist ein kaltes und sprödes Erz, das nicht mit dem Hammer in Form kann getrieben werden, aber der erneuerte Wille wird von der Hand der Gnade leicht, wie zerschmolzenes Metall gestaltet. Im fleischernen Herz zeigt sich die Zartheit der Liebe. Das harte Herz empfindet keine Liebe zum Erlöser, aber das erneuerte Herz brennt von inniger Liebe zu ihm. Das harte Herz ist selbstsüchtig und fragt gleichgültig: Weshalb sollte ich über die Sünde weinen? Warum soll ich den Herrn lieben? Aber das fleischerne Herz spricht: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hilf mir, dass ich dich noch mehr lieben kann. Ein solches erneuertes Herz besitzt viele Vorzüge. Hier wohnt der Heilige Geist, hier herrscht Jesus Christus. Er ist empfänglich für jeden geistlichen Segen und jeder Segen wird auch ihm zuteil. Es ist zubereitet, zur Ehre und zum Preis Gottes allerlei himmlische Früchte zu bringen und darum hat der Herr seine Freude an ihm. Ein zartes Herz ist der beste Schutz wider die Sünde und die beste Vorbereitung für den Himmel. Ein erneuertes Herz steht auf der Warte und schaut hinaus nach der Zukunft des Herrn Jesus. Hast du ein solches fleischernes Herz? Soweit Spurgeon. Gott erneuert die Herzen der Menschen im Wasserbad des Wortes Gottes. Dass Israel Erneuerung braucht, sagt auch Spurgeon. Erneuerung, die brauchen wir jeden Tag aufs Neue. Es geht auch um uns. Auch aus eigener Kraft gehen wir nicht in den Wegen Gottes und missachten seine Gebote. Ein Dilemma, das letztlich jeden Einzelnen betrifft. Nur Gott selbst kann unseren Schaden heilen und uns erneuern. Es geht bei dem neuen Herzen nicht um eine Verbesserung meiner Befindlichkeit. Ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, der unter ihnen entheiligt wurde, wieder heil machen. Es geht um Gottes Ehre. Die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Das Evangelium wird heute vielfach geglättet, mundgerecht gemacht, so dass man sich wohlfühle und in Harmonie wandle, wie anders Hesekiel. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. So sehr jedermann Freude und Lachen vergönnt sein, die Erneuerung, von der Hesekiel spricht, geschieht durch Wasser und Geist. Sie wird begleitet von radikaler Umkehr, von Scham und Buße und hat das Ziel, dem Herrn die Ehre zu geben. Das Alte muss sterben. Übrigens, auch das Thema Reformation darf in diesem Jahr in vielen Andachten nicht fehlen. Da wird vieles harmonisiert, frei nach dem Motto: Ob Juden, Christen, Hottentott, wir glauben alle an einen Gott. Und will der Islam auch noch rein, so soll er uns willkommen sein. So hat es Pastor Kemner in der Krelinger Glaubenshalle mehrfach zitiert und warnt den Finger gehoben gegen die Verschmelzung oder Vereinigung des Glaubens. Ich zitiere aus der Predigt eines Präses dieser Tage. Er sagt, 2017 ist das 500. Jahr der Reformation. Christusfest wird es genannt. Wir ehren das Andenken und fördern das Anliegen der Reformation, wenn wir auf Jesus Christus verweisen, immer und immer wieder. Wer an ihn glaubt, wird die erneuernde Kraft Gottes erfahren. Diese Kraft wird dann auch durch unsere Gemeinde fahren und uns Leidenschaft, Liebe und Freude schenken. Davon bin ich fest überzeugt. Das klingt sehr positiv. Aber worin gründet sich dieses Vertrauen? Weiter. Die Jahreslosung jedenfalls ist eine reformatorische Aussage, so sagt er. Gott schenkt ein neues Herz und einen neuen Geist. Er kann etwas anfangen mit unserem verlorenen Leben, den zerbrochenen Beziehungen, müden Gemeinden und ausgebrannten Herzen. Gott erneuert, ich sehe ihn am Werk. Zitat Ende. Ach ja, wenn das so ist, kann man sich natürlich fragen, warum die Kirche so ist, wie sie ist. Warum wenden sich so viele von dieser Kirche ab? Sind wir noch auf dem Wege oder sind wir auf dem Wege nach Babylon? Ist es Zeit zur Umkehr? Was hat die Kirche, die für sich das Prädikat katholisch in Anspruch nimmt, die kräftig mitfeiert beim Christusfest, in den letzten 500 Jahren getan, um das ganze Evangelium zur Geltung zu bringen? Was ist heute anders als damals? Welches der vier Sola ist unangefochten? Ja, wird nicht relativiert und umgedeutet. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist nicht der ganze Vers 36. Was fehlt? Es lohnt sich immer wieder zu schauen, was ausgelassen wird. Wenn Sie sich einmal bei einer Predigt langweilen, ich hoffe, dass das nicht in diesem Hause ist, dann können Sie ja mal darauf achten, was nicht gesagt wird. Interessant, wie häufig die Auswahl der Strophen in einem gesungenen Kirchenlied. Sie ist häufig erhellender als das, was dann gesungen wird. Es lohnt sich zu forschen, was nicht gesagt wird. Bei dieser Suche erfahren wir oft mehr über den Glauben des Predigers als durch die gehaltene Predigt. Wenn wir einem Kranken das Herz eines anderen Menschen einpflanzen, die Frage der Legitimität von Organverpflanzung hier einmal ausgeklammert, es geht ja nur um ein Bild, ist es schon nicht unwichtig zu wissen, ob dieser gesund ist oder krank, Nichtraucher oder Raucher, alt oder jung und vieles andere mehr. Gott gibt ein neues, ein fleischernes Herz und einen neuen Geist. Gott setzt ein neues Herz und einen neuen Geist an die Stelle des steinernen Herzens, das unfähig ist, Gott mit Liebe und Gehorsam zu antworten. Gott schenkt ein neues, nicht als Belohnung für Wohlverhalten, sondern aus Liebe, weil es seinem Wesen entspricht. Römer 2:29 macht das deutlich. Die Anerkennung des Menschen kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Wenn ich ein neues Herz bekomme, gegeben zum verantwortlichen Umgang, gibt Gott es mir mit einer konkreten Absicht, mit einem Ziel, nämlich, dass die Beschenkten mit Freude und Dankbarkeit auf seinem Wege wandeln und seinen Willen tut. Das Herz, was wir bekommen, ist ein Abbild des Herzens Jesu und der Geist ist sein Heiliger Geist. Gottes schon mit Abraham geschlossener einseitiger Bund soll sich endgültig erfüllen. Das Stichwort Herz, eine Chiffre für den Ort der Innigkeit und Hingabe, für das, was den Menschen treibt, kommt übrigens in der Bibel 700 bis 800 Mal vor. Schon bei der ersten Erwähnung allerdings wird sein Hauptproblem deutlich. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das wird gesagt, nicht wahr, in Ankündigung letztlich der Sintflut. Das Herz der gefallenen Schöpfung wird verführt. Es dient nicht der Beziehung zu Gott und seiner Verehrung, sondern fördert die Selbstliebe. interessant, dass die in der Jahreslosung positiv gedeutete Chiffre Herz und Fleisch in anderen Zusammenhängen ein Beispiel für Kritisches ist. Beispiele? Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, 18a. Oder Römer 25. So diene ich nun mit meinem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistig. Diese Zitate lehren uns, wir können auf eine sorgfältige Analyse der Bilder nicht verzichten. Ihre Bedeutung ist so treffend wie manchmal ambivalent und kann erst aus der ganz genauen Betrachtung der Zusammenhänge sicher erschlossen werden. Denn ein Beispiel für eine andere Deutung im Sinne der Losung: Was, das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also das Herz positiv. Die erste Erwähnung des Herzens erfolgt, ja, wie eben gesagt, im Sintflutgeschehen. Die letzte Erwähnung des Herzens finden wir in Offenbarung 18,7, wo es um den Untergang der Hure Babylon geht, die verstockt bis an das Ende. Das Herz ist der Ort, an dem die Liebe sich festmachen soll. 5. Mose 6,4, Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Die ganze Schrift zeugt ja von der Liebesbeziehung Gottes mit seiner Schöpfung. 1. Chronik 22,19. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Dieser Appell, Gott zu suchen, die Sehnsucht nach Erfüllung, einem neuen Herzen, sie füllt die Geschichtsbücher Israels. Mit dem Heiligen Geist hat Gott den Seinen alles gegeben, was sie brauchen. Die von mir sehr geschätzte Geschichte des Kämmerers von Äthiopien zeigt, dass es keiner aufwendigen Rituale bedarf, auch keines Masterstudiums, um Gott einen Platz im Herzen einzuräumen. Der Kämmerer macht vor, wie das Herz seine Bestimmung findet. Apostelgeschichte 8. Siehe, da ist Wasser. Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Da gibt es kein Herumgeeiere. Entschuldigung, diesen etwas groben Begriff. Kein, ich bin noch nicht so weit. Es gibt nur ein klares Ja oder Nein. Gott hat seinen Teil getan. Er hat es wohl deutlich gemacht. Es ist vollbracht. Auf Israel, ja, auf der ganzen Menschheit, aber liegt dagegen große Schuld. Jesus hat unser Urteil, unsere Schuld auf sich genommen. Israel ist nicht auf ewig verworfen. Gott wird es wieder sammeln, um seines heiligen Namens willen. Gott wartet auf nationale Buße nach der Sammlung des Volkes, aber Buße ist rar geworden. Gott will erneuern, ja, das ist richtig, aber Gott ist kein Kummerkastenonkel, der jeden Wunsch erfüllt. Sein veränderndes Handeln hat einen klaren Zweck und ein klares Ziel. Es geht um Gottes Ehre, um seinen Bund. Der erste Teil der Prophetie ist in Arbeit, die Sammlung Israels. Anderes harrt aber noch der Erfüllung. Israels Buße und die geistliche Reinigung werden nach der Schrift erst nach dem erneuten Kommen Christi erfolgen. Erste Hinweise auf dieses Ereignis finden wir aber schon. Hesekiel erzählt von der Befestigung der Städte am Ende. Roger Libby in seinem Kommentar zu Hesekiel weist auf den Bau der Mauer hin, der in Israel in den letzten Jahren erfolgt ist, und sagt, erfüllt sich darin nicht schon ein Stück weiterer Prophetie vor unseren Augen? Jedes durch Wiedergeburt veränderte Leben ist heute schon ein Zeugnis für Gottes wunderbare Gnade. Sie ist ein Stück erfüllter Prophetie. Jeremia 31, 33. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott schuf uns als sein Gegenüber in vollkommener Harmonie mit seinem Schöpfer. Der Mensch aber kehrte sich ab und verdarb die vollkommene Schöpfung. Er entehrte Gottes Namen und stellte sich selbst in die Mitte. Ich komme zum Schluss. In der Prophetie des Hesekiel geht es um Gottes Vollkommenheit. Wenn Gott ein neues, fleischernes Herz zusagt, dann nicht um unseretwillen, weil wir so gut und liebenswert sind, sondern weil wir es so dringend brauchen. Weil unser Herr nur die gebrauchen kann, die sich erneuern lassen durch seinen Geist, die der Sünde absagen und ihm allein die Ehre geben. Gottes Schöpfung spiegelt sein Wesen. Er ist die Liebe. Er schenkt sie uns. Wir können sie uns nicht verdienen. Er erneuert unser Herz und unseren Geist zu seiner Ehre. Die Zusage, die Hesekiel verkündigt, ist universell. Sie entspricht dem Willen Gottes und wird allen Menschen angeboten, auch dir und mir, der du vielleicht bisher dir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hast, was Jesus für dich bedeutet und warum du nicht auf ihn verzichten kannst. Lass dir ein warmes, ein lebendiges, ein fleischernes Herz schenken. Jesus wartet nur darauf, es dir einzupflanzen. Lass es uns dankbar nehmen aus seiner Hand. Christus in uns heißt auch Christus in unseren Herzen. Noch einmal, Jesus Christus spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das hat er getan, es ist vollbracht, so soll es sein. Noch ein persönliches Wort, was fasziniert mich persönlich an diesem Text. Nun, Gott steht zu den Seinen, auch wenn sie es nicht verdient haben. Er wendet sich ihnen immer wieder zu, tut ihnen Gutes und führt sie zurück auf den rechten Weg. Ob wir auf Abraham schauen, der jämmerlich versagte, oder auf seine Kinder und Kindeskinder, ob die Richter oder die Könige. Wie viel Schuld haben nicht wir alle auf uns geladen. Gott aber ist immer wieder bereit zum Neuanfang. Gott ist treu, aber er straft auch. Er hält seinen Bund und wird ihn auch an seinem Volk bis zum Ziel führen. Sein Opfer am Kreuz von Golgatha hat für alle Zeiten die Voraussetzungen dazu geschaffen. Wer anders als er könnte uns retten? Wir haben es nicht verdient, aber er ist der Sieger. Er hat sich dahingegeben für uns. Und so wie er uns erneuert hat, so wird er auch sein Volk erneuern und sich ihm ganz neu zuwenden. Er hat einen ganz besonderen Plan mit ihm. Doch dieses Werk harrt noch der Vollendung. Kehren wir noch einmal zurück zum Anfang. Der Herr wird sein Bundesvolk sammeln und leiten durch die Zeit. Für sein Volk hat er noch eine ganz besondere Aufgabe im tausendjährigen Friedensreich. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten sammeln und meine Rechte halten und danach tun. Das wird geschehen und ein anderes ist bereits vollbracht. Christus hat den Tod besiegt. Er ist der Sieger heute, morgen und in Ewigkeit. Es gilt für alle, die den Namen des Herrn anrufen, wir bedürfen seiner. Jesus Christus spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hast du schon ein neues Herz? Wirkt in dir ein neuer Geist? Wenn du dir unsicher bist, gehe ins Gebet. Lade Jesus ein, einzukehren in das Lebenshaus, das du bewohnst, das ihm aber gehört. Übergib ihm dein Leben, übergib es ihm ganz. Er will dich beschenken, denn auch dir gilt sein Bund. Zum Schluss ein Lied von Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen. Ich lese uns noch einmal die erste und siebte Strophe vor und dann singen wir das ganze Lied, damit wir nicht drüber nachdenken müssen, warum hat der Donner den 2. bis 6. ausgelassen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir der Schein. er der Meister. Wir sind Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Lasst uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen lebe und nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger seien. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.